Der Ruhrnachrichten-BVB-Podcast wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de.
Die Stimmung kocht schon wieder über unter den Kollegen Dirk Krampe und Tobias Jören. Auch Florian Gröger sitzt hier bei uns am Tisch. Wir sprechen nach dem 3:2-Sieg von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen miteinander und wollen ein wenig zurückschauen auf diese Partie. Und man glaubt es kaum, wer hatte im letzten Podcast 3:2 getippt für Borussia Dortmund? Dirk Krampe hat er heute auch aufgeschrieben. Man kann ja hier als Journalist tippen. Was kann man gewinnen, Dirk?
Die Aral Supercard in der limitierten BVB-Edition. Ich glaube, das ist genau die richtige Formulierung. Florian Gröger ist auch schon begeistert. Ja. Du hast übrigens auch 3:2 getippt. Also von daher, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, oder wer ist das noch?
Ja. Ich habe auch 1:1 zur Halbzeit getippt, genau wie du. Das ist ja der Tiebreaker. Jetzt frage ich mich, warum wurde ich um meinen Gewinn betrogen?
Ich weiß nicht, ob du betrogen wurdest, keine Ahnung. Da müsstest du dann mal die Ziehungsfee fragen. Das ist Silke Eppmeier aus der Presseabteilung. Vielleicht hatte ich einfach Glück.
Ja, das wird es wahrscheinlich gewesen sein. Tobi, wie viel Glück hatte denn heute Borussia Dortmund, um da mal eine Gerhard-Delling-mäßige Überleitung zu schaffen?
Das war ein Dellinger. Das war einer. Ich glaube, so viel Glück hatten sie nicht, weil ich jetzt auch nicht gesehen habe, dass der Ausgleich zwingend fallen muss oder Bayer Leverkusen zwingend in Führung gehen muss. Nichtsdestotrotz war man, fand ich, so war mein Eindruck auf der Pressetribüne, schon überrascht davon, mit wie viel Wucht auf der einen Seite Bayer Leverkusen dieses Spiel angegangen ist und auf der anderen Seite mit wie viel Passivität aber auch der BVB in den ersten 30 Minuten Fußball gespielt hat. Das war schon irgendwo zwischen stark von Leverkusen und schlecht von Borussia. Und dann kam aber mit der ersten Torchance tatsächlich so der BVB ein bisschen besser ins Spiel, dann schnell mit dem Tor durch Zagadou und dann vor allen Dingen auch mit der ganz schnellen Antwort auf das 1:1. Und in der zweiten Halbzeit wurde es dann besser mit dem 3:1, mit dem 4:1, wo ich bis jetzt immer noch keine ganz klare Zeitlupe gesehen habe. Michael Zorc hat sich eben in der Mixzone sehr darüber echauffiert, dass es kein Abseits gewesen sei, aber da werden ja alle möglichen Linien gezogen in Köln, quere Linien, Lotlinien und so weiter Linien, scheint wohl Abseits gewesen zu sein. Ja, und dann hatte man am Ende so ein bisschen Sorge, dass es zum Déjà-vu werden konnte, Blickpunkt oder mit Blick auf Hoffenheim. Aber es ist diesmal gut gegangen und ich glaube, das Ergebnis ist wichtiger als das Wie.
Also die Sache ist die, der Linienrichter bzw. der Schiedsrichterassistent hat die Fahne gehoben. Das heißt, es müsste ja dann klar und eindeutig zu erkennen gewesen sein, dass es kein Abseits ist, um die Entscheidung zu revidieren. Und so, wie ich das gesehen habe übrigens, da gab es dann eine Grafik, eben habe ich das bei Twitter kurz gesehen, war es wohl ganz knapp Abseits. Du möchtest gerne noch was dazu sagen, Tobi?
Ja, weil ich, auf der einen Seite hast du recht, klare Fehlentscheidung, aber ist es nicht so, dass jetzt diese späten Abseitslinien auch bewusst gewünscht sind, sodass sie die Szenen erstmal laufen lassen, weil ich sag mal, in dem Moment, wo er abpfeift, ist die Situation tot und man kann es gar nicht mehr überprüfen. Insofern weiß ich nicht, ob dieses mit den klaren Fehlentscheidungen, ob das für Abseitsentscheidungen auch gilt. Das sehe ich nicht. Wenn es so sein sollte, dann ergibt es für mich noch weniger Sinn. Wie gesagt, ich habe die Zeitlupen aufgrund des aktuellen Arbeitsgeschehens hier jetzt noch gar nicht richtig gesehen. Michael Zorc war auf jeden Fall sehr erbost und ich kann das tatsächlich jetzt gerade an dieser Stelle noch nicht abschließend bewerten.
Können wir eigentlich alle noch nicht, Dirk, aber was Tobi gerade gesagt hat, Leverkusen stand am Anfang sehr, sehr hoch, Borussia Dortmund war sehr passiv. Nun weiß man, dass alle Mannschaften, die Peter Bosz jemals trainiert hat, sehr hoch standen. Das war ja auch in seiner Zeit bei Borussia Dortmund so und zwar ganz, ganz extrem. Warum hat sich der BVB deiner Meinung nach so hinten reindrängen lassen?
Ja, die Krux war, glaube ich, dass sie gar nicht in diese Umschaltmomente reinkamen, weil sie einfach, weil Bayer das sehr ballsicher gespielt hat. Sie hatten, glaube ich, 90% Passquote in den ersten 15, 20 Minuten. Sie haben kaum Fehler gemacht. Und dann läufst du als Mannschaft natürlich auch immer schön hinterher. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich habe damit überhaupt so gar nicht gerechnet. Und Michael Zorc hat es ja auch gesagt, als Heimmannschaft will man attackieren und auch eigene Akzente setzen. Aber dazu ist der BVB gar nicht gekommen. Und das war schon sehr beeindruckend. Sie hatten dann zwei. Ja, die größte Chance war die von Sven Bender. Ich glaube, Havertz war es, der auch noch einen Schuss hatte. Da hätten sie sich einfach belohnen müssen und das hat nicht funktioniert. Und ja, dann mit der ersten Chance ging Dortmund ja fast schon in Führung und ab da wurde es dann auch ein bisschen besser. Wobei diese ganze die Überlegenheit in Sachen Ballbesitz, die blieb ja dann auch in der zweiten Halbzeit sogar. Ne? Also es war schon ein sehr merkwürdiges Spiel, völlig untypisch für den BVB zu Hause. Und Bayer hat sich am Ende nicht belohnt, das muss man auch sagen.
Und was dann typisch war für diese erste Halbzeit, finde ich zumindest, war der Ausgleich. Das Tor von Kevin Volland. Da konnte Bayer Leverkusen so ein bisschen hin und her spielen und dann zieht der bei 18 Meter ab und der Ball geht halt rein. Das war jetzt nicht so ein Knaller, den er da irgendwie rausgeholt hat, sondern das war ein solider Schuss, aber keiner greift ihn an.
Ja, er steht relativ blank und ihm reichen dann eben diese 1-2 Meter und der Ball kam, glaube ich, aus dem 16er von Brandt, der auch durch den Strafraum spazieren durfte. Das sind natürlich die Geschichten, die dann gar nicht gehen. Ne? Da muss man also viel enger dran sein und zumindest versuchen zu verhindern, dass es eben gezieltes Abspiel gibt. Dass dann so ein Schuss mal platziert ins Eck gehen kann, da wurde er, glaube ich, auch noch ein bisschen abgefälscht durch die Beine und so weiter. Also war schon ein bisschen Glück auch dabei, aber ja, das war eben genau die Situation, die man mit so einem dominanten Spiel eigentlich erzwingen will und da hat es funktioniert und da wurde Dortmund dann für das bestraft, was so in den ersten 20 Minuten eben nochmal gut gegangen ist, ne? Aber da wurden sie ziemlich eiskalt bestraft.
Inwiefern hat es dem BVB sehr gut getan, dass man fast direkt nach dem Ausgleich wieder in Führung gegangen ist?
Ich denke, sowas ist immer ganz gut, ne? Also das war die richtige Antwort, war ein super Tor von Sancho, den ich auch gerade in der ersten Halbzeit irgendwie als einen der wenigen so wirklich lobend hervorheben möchte oder kann, weil der, finde ich, schon auch in der ersten Halbzeit wirklich gute Akzente hatte. Das war eigentlich so der einzige Borusse, der mir einfällt, der in der ersten Halbzeit fast besser gespielt hat als in der zweiten. Ja, und wenn man den dann so satt trifft, das ist natürlich, also dieses 2-1 zur Pause, das war kein gerechtes Ergebnis, ich glaube, das kann man so sagen. Also, aber es war natürlich sehr, sehr wichtig, glaube ich, für den Kopf und es war vor allen Dingen auch dann wichtig, nach der Pause entsprechend ein bisschen höher zu verteidigen, ein bisschen besser aufzutreten, ein bisschen konsequenter einfach in den Aktionen noch zu sein. Und dann war es ja auch super. Und die beste Aktion des ganzen Spiels war eigentlich ja das vermeintliche 4-1, über das wir eben gesprochen haben. Das war dann wirklich ein wunderschöner Spielzug, der alleine deswegen schon ein Tor verdient gehabt hätte. Ja, aber war halt nicht. Und war schon, um deine Frage zu beantworten, war schon gut, direkt das 2-1 zu machen.
Was hat der BVB nach der Pause denn besser gemacht als in den ersten 45 Minuten? Oder hat er überhaupt was besser gemacht?
Ich hatte schon den Eindruck, dass ein bisschen aktiver verteidigt wurde, auch ein bisschen höher verteidigt wurde mit mehr Engagement und auch mit mehr Widerstand und dass vor allen Dingen die eigenen Ballgewinne besser genutzt worden sind, um dann auch mit dem eigenen Ballbesitz und vor allen Dingen längeren Ballbesitzpassagen auch Leverkusen defensiv mehr zu beschäftigen, als das in den ersten 30 Minuten vor allem, aber eigentlich in der kompletten ersten Halbzeit bis auf diese kurze Zwischenphase, wo es ganz gut lief, geklappt hat. Und insofern kam das 3-1 dann ja auch nicht so aus dem gar nichts wie irgendwie die Führung in der ersten Halbzeit.
Und es war auch relativ schön rausgespielt und der Torschütze war mal wieder Mario Götze, der seit dem Start der Rückrunde meiner Meinung nach richtig gut in Form ist.
Ja, würde ich dir zustimmen, denn er ist ja unheimlich aktiv, er ist auch jetzt zielstrebig, sucht auch Abschlüsse, das hat in Nürnberg ja gut funktioniert, wenn auch nicht mit erfolgreichem Torabschluss am Ende, sondern da hat er halt im Mantegna dann damals seinen Meister gefunden, aber er war da schon sehr belebend und das war heute nicht anders und ja, wie er den Ball trifft, das war auch gar nicht mal so unkompliziert, denn er kam ja eine Flanke aus vollem Lauf, Rückpass und er musste ihn dann im Lauf nehmen und den hat er schon sehr gut getroffen, ging dann auch genau ins Eck und ja, hat er sich belohnt jetzt für gute letzten Wochen, also klarer Aufwärtstrend bei ihm. Hat seinen Platz gefunden in dieser Mannschaft. Jetzt bin ich gespannt. Wir haben ja im März dann auch noch wieder eine Länderspielpause, ob er dann da auch mehr dafür belohnt wird. Ich könnte mir gut vorstellen, dass ihn Joachim Löw mal wieder einlädt, um auch eben zu zeigen, ich habe weiter verfolgt, was du machst, wie du deinen Weg gehst. Und ich glaube, auch dem Bundestrainer dürfte das imponiert haben, wie er sich auch aus dieser Situation rausgearbeitet hat.
Da haben wir auch im letzten Podcast zusammen drüber gesprochen, dass er diese Rolle als Vertretungskapitän für Marco Reus bisher sehr, sehr gut angenommen hat. Und das hat diese Leistung heute wieder bestätigt. Dann gab es zwei Kopfbälle, einmal von Leon Bailey und einmal von Lucas Alario. Beide Male toll gehalten von Roman Bürki, der auch heute wieder eine sehr gute Leistung gebracht hat. Und dann in der 75. Minute das Anschlusstor durch Jonathan Tah. Und es ist gar nicht so lange her, ich glaube, wir beide haben darüber gesprochen. Welches Spiel war es? Ich meine, es war das gegen Hoffenheim, was dann 3-3 ausgegangen ist. Oder war es der Kollege Jürgen Kos? Ist aber auch egal. Jedenfalls habe ich dann gesagt, man kann da auch mal auf Abseits spielen. Und alle haben gesagt, nein, um Gottes Willen, das kann man nicht machen. Aber auch hier wieder ist doch klar, Julian Brandt wird auf jeden Fall die Flanke schlagen. Also kann man es nicht mal irgendwann im Training einstudieren? Ich meine, das sind Bundesliga-Profis. Wenn die dieses Timing finden, was sie im Training durchaus machen könnten, dann kann man das mal ausprobieren. Das wäre eventuell ein Mittel, weil wenn man immer schlecht gegen Standards verteidigt, dann kann man auch mal was anderes ausprobieren, finde ich zumindest.
klar kann man das machen. Ich gehe da nicht mit. Also ich finde, wenn man, also das, klar kann das gut gehen, aber wenn das schief geht, dann siehst du A, richtig doof aus, und es muss ja nur einer aus der Tiefe kommen, dann sind meinetwegen die fünf anderen, die nicht zum Ball gehen, sind nicht aktiv an der Szene beteiligt, und der eine ist frei, und dann kannst du ihn ja theoretisch sogar annehmen. Also wenn dann jetzt alle rausrücken, was mich viel mehr verwundert hat bei der Geschichte war, wie du sagst, es war, also Volland hatte ja vorher einen irgendwie in den Oberrang geschossen, und dann war in dem Moment klar, als Brandt da stand mit zwei Schritten Anlauf, das wird eine Flanke. Und ich glaube, Lucien Favre hat auch wild unten an der Seitenlinie gestikuliert. Ich weiß nicht genau, was er sagen wollte, aber was man von der Pressetribüne aus sehen konnte, war, es stand die komplette Viererkette in der Mauer. Und das habe ich nicht verstanden. Also wir hatten Zagadou in der Mauer stehen, wir hatten Akanji in der Mauer stehen, wir hatten Diallo und okay, Hakimi ist jetzt kein Kopfballexperte, aber die drei vermeintlich Kopfballstärksten zusammen mit Witzel waren gar nicht da, wo es zur Sache geht, sondern stand in der Mauer. Und das hat sich mir nicht erschlossen. Also Akanji ist dann irgendwie noch kurzfristig raus aus der Nummer, und dann hat am Ende Jonathan Tah gegen Julian Weigel verteidigt. Und das ist dann irgendwie so ein Mismatch. Das weiß man vorher. Da würde ich dann andere Leute in die Mauer stellen, bevor ich darüber philosophiere, ob ich da dann mit 10 Leuten versuche, rauszurennen und auf Abseits zu spielen.
Das ist mir ehrlich gesagt gar nicht aufgefallen, dass diese Spieler in der Mauer standen.
Ja, ja, doch. Das ist uns aufgefallen. Wir haben gesehen, wie Favre an der Seitenlinie fuchtelte mit den Armen, und der stand weit außerhalb seiner Coaching-Zone. Ich glaube, er wäre am liebsten auf den Platz gelaufen, um das Unheil noch zu verhindern, weil er hat es anscheinend kommen sehen. Das ist genau der Punkt, wer da jetzt in der Mauer stand. Aber es muss ja einen gegeben haben, der zugeordnet war für Tah, weil das, ich kann mir nicht vorstellen, dass Weigel ihn decken musste. Man weiß ja, dass er kopfballstark ist und bei Standardsituationen mit nach vorne kommt. Und da muss es jemanden gegeben haben. Wer das war, konnten wir jetzt noch nicht ergründen, aber das ist sicherlich maximal schiefgelaufen, das kann man nicht anders sagen.
Am Ende ist es ja gerade noch mal gut gegangen, und das war vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass es ein knapper und hart erkämpfter Erfolg war heute gegen Bayer Leverkusen und nicht ein lockeres 3:0. Das kann auch mal ganz gut tun, dass man halt einen knappen Vorsprung dann nochmal über die Zeit rettet und nicht wie zum Beispiel gegen Werder Bremen oder gegen Hoffenheim noch verspielt. Eine Randnotiz: Jadon Sancho ist jetzt mit 18 Jahren und 336 Tagen der jüngste Spieler, der jemals in einer Saison 9 Tore geschossen hat. Ich glaube, da werden noch weitere folgen. Er hat damit Lukas Podolski als Rekordhalter abgelöst. Dann kommen wir jetzt zu den Hörerfragen und fangen mit folgender an. Wie versucht das Trainerteam, die eklatante Schwäche bei Standardsituationen zu beheben? Ihr dürft ja leider das Training fast gar nicht mehr sehen. Bisschen schade, können wir eigentlich fast gar nicht zu sagen.
Ist Fakt. Also das letzte Standardtraining, das ich gesehen habe, war tatsächlich das, als es noch gut lief mit den Standards, weil das war ja lange in dieser Saison der Fall, sowohl offensiv als auch defensiv. Und dann kam diese Phase, wo es irgendwie gefühlt ständig Gegentore gab nach Standardsituationen und nach Flanken von außen. Ja, es wird natürlich drüber gesprochen. Ich glaube, dass heute schon vieles gut war eigentlich. Klar gab es wieder dieses Gegentor nach der einen Standardsituation, aber Leverkusen hatte, ich glaube, 10 Ecken, 9 Ecken, das waren viele. Das wurde gut verteidigt, es kamen auch viele Flanken, also es war schon anders da. Auch die Präsenz in der Luft ist eine andere mit Akanji und Zagadou im Zentrum, als das vielleicht in den vergangenen Wochen der Fall war. Und Edin Terzic hat es ja auch schon mal hier, als er Lucien Favre vertreten musste, als Trainer auf der PK gesagt, das ist auch Mentalitätssache. Also es geht dann eben auch darum, diesen Ball unbedingt verteidigen zu wollen, nicht zu warten auf den Ball, sondern hinzugehen. Es wird dran gearbeitet. Heute hat man, finde ich, eine Steigerung gesehen, auch wenn es dann trotzdem wieder ein Gegentor nach einer Standardsituation gab.
Die nächste Frage lautet wie folgt. Wurde der Ball gewollt dem Gegner überlassen, gerade in der ersten Halbzeit, oder war es vielleicht doch fehlendes Selbstbewusstsein? Ich glaube, da gibt es noch eine Frage, die ist ähnlich. In der ersten Halbzeit ärgerte mich unsere fehlende Aggressivität und Wachheit beim Verteidigen total. Andererseits brachte uns auch die Unaufgeregtheit 2 Tore ein. Fehlt uns da die Balance oder sind die Jungs mit der falschen Einstellung ins Spiel gegangen?
Nein, also Einstellung, glaube ich, ist kein Thema gewesen. Das wäre viel zu einfach. Man weiß, dass Bosch-Mannschaften sehr, sehr hoch verteidigen, pressen. Und dazu kam eben, was ich eben gesagt habe, dass sie das mit Ballbesitz oder bei Ballbesitz mit unglaublich hoher Effizienz gemacht haben. Sie waren sehr ballsicher und haben den Ball kaum verloren. Und dann ist es tatsächlich auch bei 11 gegen 11 so, dass du sehr viel laufen musst, sehr viel hinterherlaufen musst, weil die Mannschaft, die den Ball hat, tut sich damit wesentlich leichter als die Mannschaft, die den Ball erobern will. Die muss einfach mehr investieren. Und vielleicht war das so ein bisschen auch das Problem, dass man sich ein bisschen tiefer fallen lassen, weil man einfach ja, nicht sich eine Blöße geben wollte, man einfach keine Umschaltmomente gestatten wollte und den Raum nach hinten vor allen Dingen verdichten wollte. Und das hat dann in der Summe dann eben dazu geführt, dass sich so dieses Spiel entwickelt hat. Aber das war auf keinen Fall der Plan. Das haben wir alle gesagt nach dem Spiel. Man wusste, dass es gegen so eine Mannschaft sicherlich schwerer wird, auch Ballbesitz Vorteil zu haben sogar. Aber dass es so eklatant in die eine Richtung ging, das war auf jeden Fall nicht geplant.
Es gibt wieder zwei Fragen von unterschiedlichen Hörern, die aber eigentlich zusammenpassen. Und zwar Diallo super stark, vielleicht doch eine dauerhafte Alternative auf den Außen. Diallo wieder hinten links, ist Schmelzers Zeit vorbei?
Also vielleicht erstmal zu Marcel Schmelzer. Das ist im Moment sehr eindeutig. Der spielt in den Planungen von Lucien Favre keine Rolle. Der Trainer begründet das relativ salopp. Ich habe ihn gefragt nach dem Nürnberg-Spiel, rein sportlich, also es sind rein sportliche Gründe, das ist wohl nichts vorgefallen. Michael Zorc hat dann nochmal nachgeschoben, dass es eben auch um Körpergröße gehe in der Viererkette. Ich fand auch, dass Diallo heute tatsächlich nicht nur wegen der Flanke auf Sancho nach vorne mal gute Aktionen gehabt hat. Das fehlt mir sonst, wenn er links verteidigt. Der macht das defensiv meistens solide, aber nach vorne ist mir das einfach zu wenig. Da sieht man, dass das kein gelernter Außenverteidiger ist, sondern eben ein Innenverteidiger. Aber gut, so ist Deutschland 2014 auch Weltmeister geworden. Insofern kann man das natürlich machen. Heute fand ich ihn allerdings trotz der schönen Vorlage fürs 2:1 defensiv schon auch wackelig. Also ich habe ihn nicht so stark gesehen wie der Hörer, weil der hatte schon Probleme. Gerade mit Kai Havertz, der das natürlich auch sehr, sehr stark gespielt hat, auch so ein bisschen als Verkappter rechts außen immer mal wieder ins Zentrum gegangen ist. Und Mitchell Weiser, der da auch marschiert ist auf der Seite, da kam natürlich auch viel Qualität auf ihn zugerollt. Aber ja, im Moment ist es ja ganz eindeutig, dass Lucien Favre trotz des Ausfalls von Piszczek, wenn er dann Hakimi rübernimmt, hinten links nicht mit Marcel Schmelzer plant, sondern eben Abdou Diallo da laufen lässt.
Die nächste Frage lautet genau so. Ist so ein Spiel am Ende genau das, was nach dieser Serie ohne Sieg zu erwarten war? Oder hat man sich erst von Leverkusen zu sehr überraschen lassen? Auf diese Anfangsphase sind wir eben ja eingegangen. Ich habe eben auch schon gesagt, das war vielleicht gar nicht so schlecht, lieber so knapp zu gewinnen und auch mit diesem Ende.
Ja, es ist ja seit Wochen oder seit Monaten fast schon so, dass man Spiele relativ knapp gewinnt. Entschuldigung. Ich bin leicht ein Frosch im Hals. Ja, das tut gut. Wenn du ein Spiel, was auf das Messer schneide steht und was eigentlich offen ist bis fast in die letzte Minute, wenn du das am Ende für dich entscheidest und dann gegen einen Gegner, der jetzt nicht Nürnberg heißt, sondern der eben Bayer Leverkusen heißt, das kann dir einen richtigen Schub geben. Aber ich finde, ich habe es auch so kommentiert, dass es eigentlich zweierlei zeigt. Zum einen eben, Dortmund ist in der Lage, eben diese Durchstrecke jetzt auch endgültig zu beenden und wird damit also auch bis zum Schluss, denke ich mal, das ist jetzt klar, auch um den Titel mitspielen. Und das Zweite ist aber, du musst dich, glaube ich, jede Woche richtig quälen, um diese Erfolge auch zu erzielen, weil es ist unübersehbar, finde ich, dass bei einigen Spielern so ein bisschen die Frische fehlt. Gerade so bei Axel Witzel ist mir das aufgefallen. Letzten Wochen habe ich letzte Woche, glaube ich, schon auch im Podcast drüber gesprochen. Und so diese absolute Spielfreude, die bei diesem vermeintlichen 4:1 zu sehen waren, das war so eine kleine Ausnahme heute, die musste sich schon recht quälen, um diese Erfolge zu erzielen. Und das ist aber nicht schlimm. Das ist auch okay. Aber auf jeden Fall ist es so, dass mit Borussia Dortmund wieder zu rechnen ist. Und da tut so ein Sieg natürlich richtig gut.
Ich habe es auch am Mittwoch im Podcast gesagt. Borussia Dortmund hat in diesem Jahr noch kein Spiel in der Bundesliga verloren. Das ist auch ein Fakt. Und wenn man dann Bayer Leverkusen schlägt, die bis auf das Krasnodar-Spiel in einer sehr guten Form waren, und auch das hatten sie ja nicht verloren, kann man eigentlich auch nicht meckern. Das war ein guter Gegner, der heute auch gut gespielt hat. Und trotzdem hat Borussia Dortmund 3 Punkte geholt. Ein Thema, das nicht so sehr mit dem Spiel zu tun hat, hat auch im Vorfeld der Partie für Aufsehen gesorgt. Es gab da einen Zettel, der verteilt wurde von The Unity und der Südtribüne Dortmund. Und da fragt ein Hörer etwas zur Stimmung im Westfalenstadion. Was meint ihr, werden die anderen BVB-Fans sich den Aufruf zu mehr Stimmung zum Herzen nehmen oder wieder mehr Stimmung machen? Also ich fand die Stimmung heute sehr gut.
Die Stimmung war heute auf jeden Fall gut. Ich finde aber auch, dass man einfach dann jetzt irgendwie gemerkt hat, dass es eben auch ein mitreißendes Fußballspiel war. Ich bin ja selber so einer, also ich habe diese ganze Stimmungsdebatte und so diese Saison auch verfolgt, und es gab sicherlich Spiele, wo man sich gedacht hat, das war im Signal Iduna Park schon mal lauter. Ich erinnere mich aber eben auch an Spiele wie gegen Bayern, wie gegen Augsburg, wo dann eben auch die Dramatik des Spiels entsprechend ist. Und dann muss man auch nicht mehr darüber reden, was Ost-, West- und Nordtribüne machen. Also die Südtribüne leistet ja sowieso ihren Teil. Und ich fand heute auch, dass die Zuschauer, glaube ich, ein gutes Gespür dafür hatten, dass die Mannschaft Unterstützung gebraucht hat. Es wurde in den ersten 30 Minuten immer leiser, aber als dann so ein bisschen der Impuls nur kam von der Mannschaft, dann waren die Fans auch da. Also ich glaube schon, dass das heute vielleicht auch dieser Aufruf, der ein oder andere, dass er den vielleicht sich zu Herzen genommen hat. Ich fand auch, dass heute eine gute Atmosphäre war.
Dirk Krampe hat mit seiner Erklärung, wie er das Gewinnspiel quasi über Sabotage gegen mich gewonnen hat, begonnen. Jetzt darfst du den Podcast auch abschließen. Gibt es noch irgendwas hinzuzufügen zu unserer Analyse?
Ja, ich fand auch jetzt gerade so dieser letzte Punkt Stimmung, dass Tobi das ganz gut analysiert hat. Ich glaube, der Anstoß zu diesem Brief, der war jetzt nicht, dass die Stimmung immer absolut top sein muss. Auch in, es ist manchmal eben auch nicht ganz, es ist nicht manchmal andersrum. Es ist nicht jede Woche Bayern München und es gibt auch Spiele, wo es eben ja ein bisschen dahin plätschert und ich finde es dann völlig okay, wenn die Stimmung auch dann dementsprechend ist. Aber ich glaube, so dieser Ansatz war, dass wenn man merkt, dass die Mannschaft Unterstützung braucht, dass dann eben, das war heute der Fall, richtig was kommen muss und dass dieses Gemurre auch manchmal schon ein bisschen auch ein Indiz dafür da ist, dass natürlich einige Fans auch ein bisschen erfolgsverwöhnt sind. Ich glaube, das war so der Punkt, der da kritisiert wurde. Ja, heute gab es nichts zu meckern. Also die Mannschaft konnte sich darauf verlassen, dass da wirklich alle hinter ihnen standen und das hat die, glaube ich, auch richtig nach vorne gepusht, gerade so in der Schlussphase, als die Kraft dann doch merklich am Ende war und ich glaube, das hilft dann auch, wenn dann so eine Stimmung noch da ist.
Und ihr könnt euch darauf verlassen, dass ihr natürlich nur Spitzeninhalte bekommt bei Twitter unter @rnbvb, @tobijören, @dirkrampe und @sascha_stadt. Und auch wenn er nichts gesagt hat, außer einmal laut wunderbar, @rn_florian, der schlimmste Twitter-Händel aller Zeiten, gibt nach wie vor Vollgas. Und ruhrnachrichten.de, da dürft ihr natürlich auch gerne vorbeischauen. Wir hören uns dann in ein paar Tagen wieder. Ich hoffe, ihr hattet heute Spaß, denn der BVB hat gewonnen, so sollte es sein. Bis demnächst wieder. Tschüss.